Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Hi, ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Sanela. Ich darf heute im Liebe zur Bibel Podcast über das Thema Gemeinschaft sprechen. Ein Thema, das auch mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Gott begegnen in Begegnungen. Das ist das Topic. Also schnappt euch einen Tee oder irgendwas anderes Leckeres zu trinken und spitzt die Ohren und öffnet euer Herz, denn das Thema ist so unglaublich wichtig für uns Christen, wahrscheinlich für alle Menschen, aber ganz besonders für uns Christen, denn Gott hat uns aus einem ganz, ganz bestimmten Grund so geschaffen, wie wir sind und uns auch so zusammengestellt in Gemeinden, wie sie sind, denn wir tragen von Anbeginn an eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Begegnung. Eine ganz große Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir Menschen brauchen Menschen, ob wir es wollen oder nicht. Und zwar liegt das nicht wenig daran, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Denn Gott selbst ist ja die Dreieinigkeit, eine Beziehung, Begegnung in sich selbst zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sich gegenseitig dienen und lieben und verherrlichen. Und so ist das auch mit unserem Herzen. Wir lechzen nach Gemeinschaft und nach Begegnungen. Vielleicht würdest du jetzt da draußen sagen, Sanela, da stimme ich dir nicht so ganz mit dir überein. Dann würde ich dich bitten, dich da mal selbst zu prüfen und zu testen. In der Frage, und ich habe es auch mit mir getan, was machst du, wenn du so alleine bist? Also wenn du sagst, ich bin eher so der Typ, der alleine viel besser zurechtkommt, so ganz allein, so isoliert, am besten kaum Menschen um mich herum, dann was tust du in dieser Zeit? Ist das wirklich so, dass du zu Hause sitzt und dass du am besten irgendwo ins Leere starrst, wo dich nichts weiter beeinflusst, du dich ganz deinen Gedanken aussetzt und dem, was da in dir vorgeht? Oder aber sieht diese Zeit mit dir alleine, nur mit dir, so aus, dass da der Fernseher läuft, dass man Netflix guckt oder durchs Internet surft, YouTube oder Instagram durchstalkt oder aber auch vielleicht sich ein Buch nimmt oder Musik ganz laut hört? Dann, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, lass dir gesagt sein, auch das ist eine Begegnung, auch wenn diese Begegnung recht einseitig ist. Dein Gegenüber kann dich weder verurteilen noch beurteilen, kann dir aber auch jetzt nichts besonders persönliches Feedback zu irgendetwas geben. Du bist für dein Gegenüber eigentlich unsichtbar. Du bist nicht da, aber du stillst in dir drin denn doch diese Sehnsucht nach Begegnung und Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch wenn man so einen Film guckt, manchmal fantasiert man sich ja dann auch so in den Film oder die Szenen im Film fantasiert man sich dann so in seinen Kopf, in der man dann die Hauptrolle ist oder vielleicht könnte das ja so und so laufen oder vielleicht ist man auch nur eine Nebenfigur oder einfach ein Baum oder ein Busch im Hintergrund. Ich weiß ja nicht, was da so in unseren Köpfen manchmal los ist, aber man ist mittendrin in dem, was man schaut und was man guckt und man fiebert ja auch mit, wenn man Filme guckt. Also man ist ja trotzdem ein Teil von etwas und dort findet auch Gemeinschaft und Begegnung statt. Nur halt einfach etwas verdreht. Also stillen wir in gewissermaßen doch diese Sehnsucht, die wir in uns haben. Und wir brauchen das. Wir brauchen einander. Gott hat uns füreinander geschaffen. Gott hat uns miteinander geschaffen. Gott hat uns einander als Geschenk gegeben und er möchte uns auch füreinander benutzen. Und ich durfte vor einigen Wochen genau das erleben. Ich durfte erleben, wie Gott jemanden für mich gebraucht hat. Und dabei hatte ich es mir eigentlich ganz anders gewünscht. Und zwar war das so, dass ich in so einer geistlichen Wüstenzeit mich befunden habe. Also ich habe mich ganz weit weg von Gott gefühlt. Ich habe auch in all diesen Umständen meines Alltags habe ich mich einfach irgendwie geistlich leer gefühlt und ja, so ganz meinen Emotionen ausgesetzt. Und dann lag ich einige Abende wach und habe dann so mitten ins Dunkel des Zimmers gestarrt und ich habe wirklich Gott von Herzen gebeten, zu mir zu sprechen. Ich habe gesagt, Jesus, bitte, 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 bitte sprich zu mir. Ich hatte so eine große Sehnsucht und es passierte nichts. Und so lief das den ersten Abend und so lief das den zweiten Abend und so lief das den dritten Abend. Und die Tage verliefen so weiter, bis sich bei uns ein Glaubensbruder ankündigte, den wir bis dahin auch noch gar nicht kannten. Und er kam dann zum Abendessen und so kamen wir langsam ins Gespräch. Und dann fing er an zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen und zu antworten auf Fragen, die ich nicht stellte, also nicht ihm stellte, sondern Jesus stellte. Und er gab Antworten und Antworten und ich saß dort nur und war wirklich wie so ein Thermometer, das ich so langsam immer mehr füllte. Und irgendwann kam es in die rote Zone und ich wurde immer voller Energie, voller Erquickung und hörte dabei nur zu. Und es war so wunderbar, wie erquickt und ich nach dieser Begegnung war. Und ich glaube, dass Gott auch genau das für dich hat. Dass Gott Antworten für dich hat und dass Gott Erquickung für dich hat und dass Gott ganz viel Liebe für dich hat, die er dir auch zeigen will. Und das aber durch jemand anderen. Das ist ein Weg, den Gott oft wählt. Gott wählt oft diesen Weg. Dieser Bruder hat an diesem Abend auch ein ganz, 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 also dieser Glaubensbruder, ein ganz tolles Beispiel genannt. Und zwar hatte er gesagt, weißt du, Sanela, Gott könnte doch auch diese majestätischen, wunderschönen Engel, die er gemacht hat, könnte sie doch zwei oder drei so über eine riesengroße Einkaufspassage schicken. Und jeder, der diese majestätischen Kreaturen sehen würde, würde sich doch, jedes Knie würde sich beugen und bekennen, du bist Herr. Es wäre so einfach. Aber so will es Gott nicht. Gott will es so, wie er es will. Und Gott will schwache Menschen gebrauchen. Gott will uns Menschen, fehlerhafte Menschen gebrauchen, um zu uns zu kommen, um zu uns zu sprechen, um mit uns Gemeinschaft zu haben und uns füreinander zu gebrauchen. Und das durfte ich an diesem Abend erleben. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich da rausging und wirklich sagte, da, heute Abend, da hat Jesus mit uns zu Abend gegessen. Da war Jesus da. Und Jesus verspricht uns das ja auch. Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenfinden, da will ich mitten unter ihnen sein. Und er sagt es ja nicht nur einfach so, sondern er meint es ja auch genau so. Und ist das nicht einfach fabelhaft? Ist es nicht einfach fabelhaft, wie leicht es doch auch irgendwie ist, Jesus zu begegnen? Aber wie schwer es uns doch immer wieder fällt. Gerade dadurch, dass wir uns auch oft, wenn wir uns schwach und demotiviert fühlen und geistlich müde fühlen, uns in diesen Rückzug begeben. Wir isolieren uns. Wir gehen in diese Zeit alleine. Und ich spreche nicht von dieser Zeit, die wir uns absichtlich nehmen mit Gott, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben, so wie Jesus es getan hat, so wie Jesus im Garten saß und mit dem Vater gesprochen hat oder sich immer wieder zurückgezogen hat von der Menge, um alleine mit dem Vater zu sein. Nein, ich meine die Zeit, in der wir meinen, wir müssen jetzt einfach mal nur für uns sein. So ganz, ganz für uns sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir reflektieren und prüfen, was wir genau in dieser Zeit tun. Oder ob da nicht einfach versucht, uns jemand noch durch die Dinge, die wir tun, noch schwächer, noch demotivierter und noch geistlich viel, viel erschöpfter zu machen. Und zwar gibt es da nämlich dieses Bild vom Wolf mit den Schafen. Und mir hilft das total, mir das so vorzustellen, dass da ein Wolf ist, der eine riesengroße Schafsherde anvisiert. Und er nur darauf wartet, bis sich ein Schäfchen immer weiter von dieser Herde entfernt. Und er hat dieses Schäfchen im Blick. Und umso weiter es weg von der Herde ist, umso näher kommt er ihm. Und dann, wenn es weit genug von der Herde ist, greift er es an. Und es gibt da einen Wolf. Es gibt da einen wirklichen Wolf. Und zwar einen geistlichen Wolf. Jemand, der uns angreifen will. jemand, der uns all diese Gedanken absichtlich zukommen lässt. Und zwar gibt es Satan, der Teufel, er hasst uns. Er hasst uns, er hat es schon im Garten Eden getan. Er hasst uns, weil uns Gott einfach so sehr liebt. Er hasst uns und er wünscht sich unseren sowohl geistlichen Tod als auch auf alle mögliche Weisen den Tod wünscht er uns. Er mag uns nicht. Und da stehen wir ständig unter Beschuss und das müssen wir uns vor Augen führen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen in allem, was wir tun, aber auch in allem, was wir denken. Und vielleicht macht das dir jetzt einen großen Druck, weil du denkst, jedes Mal muss ich mich prüfen. Aber Gott will uns ja helfen. Er will uns damit ja nicht alleine lassen. Nein, ganz im Gegenteil. Er wünscht sich ja, dass wir zu ihm kommen und ihm da um Hilfe bitten, dass er uns da hilft, das zu erkennen. Nur wenn wir es dann auch erkennen, dann liegt es aber auch an uns, die Maßnahmen zu ergreifen, die dann notwendig sind, um da aufzuräumen in den Gebieten, wo da Satan einfach leichten Spielraum bei uns hat. Ob es in Gedankenmustern sind, Gedankenmuster sind, die immer wieder kommen, oder aber auch zum Beispiel diese Freizeitbeschäftigung, in die wir dann verfallen. Neben all dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft möchte ich unbedingt nochmal die eine große Sehnsucht ansprechen, die wir in uns tragen, und das ist unsere Sehnsucht nach unserem Gott, nach unserem Vater im Himmel, nach dem Gott, mit dem Adam und Eva durch den Garten spaziert sind, im Paradies, seine Gemeinschaft. Das ist so der Grund, die Grundsehnsucht, die wir in uns tragen, diese Gemeinschaft mit ihm. Und im Garten Eden ist diese Gemeinschaft auseinandergerissen worden durch die Sünde. Da kam es zu diesem Bruch dieser Gemeinschaft. Und die Sünde, die in unser Leben kam, natürlich wieder, da war der Wolf, also Satan natürlich auch wieder seine Finger im Spiel. Aber ich möchte ganz besonders auf diese Sünde jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch genau das der Grund ist, weswegen wir in unseren Beziehungen zueinander immer wieder Schiffsbruch erleiden und immer wieder Verletzungen erleiden und auch immer wieder vor den Kopf gestoßen werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass auch das Satan benutzt, um uns voneinander fernzuhalten. Und hier ist es einfach nochmal so, 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 so wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass die Gemeinde kein Museum für Heilige ist, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Wir brauchen alle Jesus und wir alle brauchen diesen einen Arzt. Da hat Jesus selbst gesagt, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht die sich sowieso für gut genug halten. Und wir brauchen ihn, und zwar jeder einzelne von uns. Und der Unterschied zwischen diesem Haufen von Sündern in Gemeinden und dem Rest in dieser Welt ist ja, dass wir in die Gemeinde gehen, bestenfalls, weil wir wissen, dass wir ihn brauchen, weil wir wissen, dass wir Jesus brauchen. Und was in dieser Konstellation so Gift ist, sind die Ansprüche. Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass wir als Christen, die wir ja eigentlich um unsere Schwachheiten wissen müssten und um diese Versuchung und auch um Satan und der immer überall seine Finger im Spiel hat, dass wir mega hohe Erwartungen trotz all dieses Wissens aneinander haben. Dass wir so richtig hohe Erwartungen aneinander haben und durch diese Erwartungen in dieses Urteilen und Verurteilen kommen, was dann letztendlich Gift für uns selbst ist. Weil es ist ja ein Gefühl und eine Herzenseinstellung und Gedanken, die ja letztendlich auch uns schaden. Und in diesem Verständnis, das wir eigentlich füreinander haben müssten, weil wir ja alle im selben Boot sitzen, sollten wir uns immer wieder neu vor Augen halten, weil wir Sünder sind und immer wieder Sünder sind und immer wieder anscheinend in dieses Vergessen geraten, sollten wir uns immer wieder und auch durch Gemeinschaften daran erinnern, dass Gott mit jedem von uns seinen eigenen Weg geht. Und er öffnet auch jedem von uns zu der Zeit, die er sich für denjenigen ausgesucht hat, Augen und Ohren für seine Wahrheiten. Das heißt, du kannst heute an einem ganz anderen Punkt stehen als deine Glaubensschwester und dein Glaubensbruder. Und du kannst aber an dem Punkt, wo derjenige stand, vor einem Jahr gestanden haben und genauso bei einigen Sachen ein bisschen auf dem Holzweg gewesen sein, ein bisschen hart, ein bisschen gesetzlich, ein bisschen scharf. Aber wir dürfen wissen, dass Gott auch darum weiß. Gott weiß genau, wo unser Gegenüber steht. Und nicht nur weiß er, wo er steht und sieht das, so wie wir, nein, Gott sieht auch das Herz und die Motivation dahinter. Zum Beispiel steht ganz häufig hinter Gesetzlichkeit ein Wunsch, Gott zu gefallen. Ein Wunsch, es Gott, ja, Gott recht zu machen, schön für Gott zu sein, dass Gott einen anschaut und stolz auf einen ist. Und das ist ja an sich, nur diese Herzenshaltung betrachtet, eigentlich was Schönes, weil da ein Herz ist, das Gott gefallen möchte. Nur die Umsetzung, an der hapert es halt noch, die ist so ein bisschen auf dem Holzweg. Aber das kann Gott alles mit der Zeit richten. Und das will Gott auch mit der Zeit richten. Gott will uns ja auch verändern. Und ich glaube sogar, dass Gott uns noch viel mehr verändern will, als wir uns verändern wollen zu gewissen Zeitpunkten. Und da dürfen wir drauf vertrauen. Und das dürfen wir Gott auch bringen. Und ich weiß, dass Gemeinschaft auch dazu dient, sich einander dann auch zu ermahnen, wenn man Dinge sieht. Aber ich möchte uns auch so gerne dahin nochmal ermutigen, vor Ermahnung immer auch Gott nochmal zu fragen und Gott auch zu bitten, in diese Gespräche der Ermahnung so richtig mit reinzugehen. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal ein bisschen zu schnell sind und dass das manchmal zusätzlich zu Verletzungen führt, obwohl man vielleicht sogar auch selbst so die richtige Herzenshaltung dahinter hat und sich eigentlich dem anderen nur helfen will. Aber Gott weiß ja nun doch am besten, wie wir uns einem anderen Herzen nähern, gerade wenn es darum geht, jemanden zu ermahnen. Da kann man jemanden auch auf den Schlips treten und man möchte es vielleicht selbst auch gar nicht. Und da ist es weise und klug, Gott zu bitten, damit reinzugehen. Man kann Gott, also mir ist das, so mache ich das oder habe ich gelernt, es zu tun, dass ich Gott sage, Herr, ich gebe mich dir, ich gehe in dieses Gespräch hinein und ich stehe in der Bereitschaft, alles, was ich meine, dass du mir gezeigt hast in diesem Moment, dem meinem Gegenüber zu sagen, meinem geliebten Bruder oder meiner geliebten Schwester, aber bitte zeig mir, wann ich sagen soll. Und zeig mir, ob du das wirklich willst. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußball, durfte ich das erleben. Gott spielt einem im Gespräch so richtig den Pass zu. Und wenn er dann gut kommt, dann kann man auch schießen. Und ich hab's richtig gemerkt. Und ich habe auch mal gemerkt, wenn es einfach nicht dran war und sein sollte. Manchmal ist das so ein bisschen aber auch unser Übereifer, dass wir das unbedingt dann sagen wollen, wo es vielleicht auch gar nicht an der Reihe ist. Und da sagt Gott, das ist dieser Satz aus dem ersten Buch Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz, glaube ich, ist da elementar. Gott weiß, wann unser Herz auch bereit ist für Ermahnung. Und Gott weiß auch, wann unser Herz Ermutigung und Erquickung braucht. Wir dürfen uns einfach immer an ihn krallen, ob es um uns selbst geht oder ob es halt um unser Gegenüber geht, um unseren Bruder und unsere Schwester, die vielleicht leiden oder die vielleicht Fehler machen und auf dem Holzweg sind oder halt einfach zurzeit mega im Struggle stehen. Der wichtigste Punkt ist einfach das Herz. Und da brauchen wir, glaube ich, in diesem Umgang miteinander und in diesem Schiffsbruch, den wir manchmal miteinander erleiden, aufgrund der Sünde, die wir jeder von uns aneinander jeweils immer mal wieder versündigen, was halt auch leider nicht ausbleibt bei einer Gemeinschaft, ist das so wichtig, dass wir alle irgendwie nochmal so eine richtige Portion von Gottes Barmherzigkeit und Verständnis und seiner Liebe erhalten in alledem. Mir fällt da immer an diesem Punkt ganz häufig Jesus ein. Denn Jesus, der konnte ja nun wirklich bei allen Menschen in seiner Umgebung, kannte er sowohl die Gedanken als auch die Herzensmotivation. Und ganz oft in den Evangelien ist überliefert, dass Jesus auch die Pharisäer und das, was sie tun wollten, ihre Motivation und ihre nächsten Schritte entlarvte, ganz öffentlich. Und um diese schlechten und auch hässlichen Gedanken und Herzenshaltung, die wir alle auch manchmal haben und die Jesus damals kannte und heute noch kannte, ist er damals ans Kreuz gegangen. Er hat sich kreuzigen lassen dafür, damit man uns, die wir an ihn glauben und in ihm neu sind, nicht mehr für all diese Herzenshaltung und Gedanken verurteilen kann. Und auch später wir nicht, dafür nicht mehr verurteilt werden. Dafür hat er sich schon verurteilen lassen. Und das ist eine unglaublich große Liebe. Liebe, obwohl er so viel Hässliches gesehen hat und so viel Hässliches gehört hat aus dem Mund anderer und erkannte die Gedanken und erkannte die Herzen und er hat es trotzdem für sie getan, weil Gott uns liebt. Weil er uns liebt und er uns davon freimachen möchte. Er wünscht sich für uns nicht, dass wir so bleiben, dass wir nicht mit diesen Gedanken bleiben, dass wir nicht mit solch einem Herz bleiben. Nein, er ist ans Kreuz gegangen, damit wir sogar ein neues Herz kriegen und ein neuer Geist in uns gelegt wird. Und immer wieder haben wir mit sozusagen dem Schatten der Vergangenheit, dem alten Ich zu kämpfen und mit Herzensanwandlungen und Gedankenmustern, die immer wieder zu uns kommen. Aber wir dürfen wissen, das ist ein Schatten der Vergangenheit. Wir dürfen Jesu Namen darüber aussprechen und auch die Freiheit, für die er so teuer bezahlt hat davon. Wir sind keine Sklaven mehr davon. Das kann uns nicht mehr, all diese Gedanken und Herzenshaltungen, sie können uns nicht mehr versklaven, weil wir für die Sünde mit Jesus am Kreuz gestorben sind. Wir sind tot dafür. Und das sind unsere Brüder und unsere Schwestern, die im Glauben sind, genauso. Und manchmal verhalten wir uns, als würden wir alle noch darin leben, als wären wir alle noch Sklaven dessen und verurteilen einander auch so. Aber die Verurteilung, das Urteil ist schon gefallen. Deswegen geht es darum, jetzt in Liebe miteinander weiterzugehen, in Liebe miteinander umzugehen. Und das wünscht sich Jesus auch von uns. Er appelliert ja gar im Johannesevangelium im 13. Kapitel, als er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich finde es so unglaublich schön, was Jesus da sagt. Und auch welchen Anspruch er dann an uns stellt damit, aber auch was für eine Chance er der Welt dadurch schenkt. Also und auch uns in unseren Begegnungen, also die Liebe, die Menschen, die auch noch nicht, die Jesus nicht kennen und nicht an ihn glauben, können an der Liebe zueinander und wahrscheinlich sogar, wenn sie noch ungerechtfertigter ist, wenn sie denken, wie können die sich selbst in dieser Situation weiter lieben oder der hat sich doch so verhalten und trotzdem liebt sein Bruder ihn so weiter, an dieser für sie nicht greifbaren Liebe, werden sie erkennen, dass wir eins in ihm sind. Dadurch erkennt die Welt ihn. Und das ist eine so große Chance und das ist ein so wunderbares Ziel, dass wir, wenn wir einander lieben, wir der Welt etwas von ihm zeigen. Und das kann aber auch in alledem einen ganz schön großen Druck auf uns auswirken, dass wir merken ja immer wieder, dass es uns auch schwerfällt, einige Menschen zu lieben oder einige Dinge, die auch Menschen tun und ihnen da auch ganz uneingenommen zu begegnen. Und ich glaube wirklich, dass wir gar nicht in der Lage sind, aus uns heraus diesem Anspruch gerecht zu werden. Dass wir nicht aus uns heraus so lieben können, wie Jesus es sich von uns wünscht. Ich glaube, dass diese Liebe, die von der Jesus da spricht, die wir leben sollen untereinander, eine Liebe ist, die nicht aus uns herauskommt, sondern eine Liebe ist, die Gott in uns legen muss füreinander. Wo Gott mit dieser Liebe durch uns hindurch unsere anderen Geschwister lieben möchte. Und mir nimmt das immer wieder neu so einen großen Druck. Wisst ihr nämlich, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wenn da jemand ist, wo es euch total schwer fällt, denjenigen zu lieben, ihr zu Gott gehen dürft, in Jesu Namen ihn um Liebe bitten dürft für diesen Menschen, Gott auch um Vergebung bitten dürft für Gedanken, die ihr über diesen Menschen hattet. Also ihr könnt in Jesu Namen zum Vater gehen und Jesus sagt, alles worum ihr mich bittet, alles worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, will ich euch geben. Und wenn es um Liebe geht, glaube ich, dann erst recht, wenn wir füreinander um Liebe beten. Und das will Gott tun. Und da ist es ganz gleich, wie unser Verstand da irgendwie zu steht oder so. Wir wissen ja, dass wir das brauchen. Und wir wissen ja, dass wir auf diese Liebe angewiesen sind. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, wir sind abhängig. Wir sind eine Rebe, die abhängig ist vom Weinstock. Und dazu wird es auch nochmal separat einen Podcast geben, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder dieser Abhängigkeit bewusst machen. Gerade weil wir zu diesem Hochmut neigen. Und genau, und diese Liebe, die sich Jesus wünscht für uns untereinander, ist auch eine Liebe, die wir nicht nur an unseren guten Tagen sozusagen drum bitten sollten oder wenn wir gut geschlafen haben oder wenn wir einfach um Hormone gut stehen oder wir irgendeine Gegenleistung von unserem Gegenüber erwarten, sondern eine Liebe, die wir alle Zeit füreinander haben sollten. Und da finde ich, ist uns einfach unser Paulus, unser Bruder Paulus, ein so großes gutes Beispiel. Im zweiten Brief an die Korinther im 11. Kapitel, und da würde ich das total gerne noch einmal kurz zusammenfassen, weil ich gerne noch mal darauf zurückkommen würde. Und zwar steht da, dass der Paulus ganz viel erlitten hat auf seinen Reisen. Und zwar hat er in seinem Leben mindestens 200 Schläge erlitten und erzählt das alles auf. Dreimal mit der Rute, er wurde gesteinigt, er hat dreimal Schiffsbruch erlitten, einen Tag und eine ganze Nacht hat er sogar in der Tiefe zugebracht. Und ganz zu schweigen von seinen Reisen, die er auch nochmal separat aufzählt, also da hat er Gefahren auf Flüssen, da ist er durch Räuber und dem eigenen Volk und falschen Brüdern in Bedrängnis geraten, dann hatte er Schwierigkeiten auf der Arbeit, musste Hunger und Durst leiden, oft fasten und ganz viel Kälte und Blöße ertragen. Und zum Schluss in dem Kapitel sagt unser Bruder Paulus sogar noch, er muss mit einem Pfahl fürs Fleisch leben. Also mit irgendeinem Leiden, das er immer mit sich herumgetragen hat. Irgendeinem Schmerz, wahrscheinlich körperlicher Schmerz, den er mit sich herumgetragen hat und das täglich. Und da hatte er sogar Gott gebeten, dass Gott das von ihm nimmt. Aber er sagt, Gott hat ihm das gelassen, damit er sich nicht selbst überhebe in all dem, wo er Gott dienen darf. Und ich finde das, und ich habe euch das alles aufgezählt, nicht um euch zu zeigen, wie toll, also wie viel ich die Bibel lese, sondern um darauf zurückzukommen, wie unglaublich unser Bruder Paulus ist, wenn es um Gemeinschaft geht. Denn für wen hat er das alles, natürlich in erster Linie für Jesus, auf sich genommen, aber vor allem, um immer zu seinen Geschwistern zu kommen. Er war immer auf dem Weg zu seinen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern oder in Regionen, wo er die Hoffnung hatte, welche dann sozusagen, dass Gott ihm dort welche schenken würde durch seine Predigten, dass Gott ihn da gebrauchen würde, um neue Gemeinden entstehen zu lassen. Also Paulus hatte so viel Liebes für seine Brüder und für seine Schwestern und hat sich so vielem dafür ausgesetzt und hat sich auch um sie gesorgt. Paulus saß zum Teil in Gefängniszellen und hat noch Ermutigungsbriefe geschrieben an Brüder und Geschwister weiter fort, denen es eigentlich halb so schlimm jetzt weltlich gesehen ging. Die saßen in keinem Gefängnis und doch hat Paulus um ihr geistliches Gefängnis gewusst. Er hat gewusst, was es für geistliche, unsichtbare Kämpfe geht, die so viel wichtiger sind als die körperlichen und materiellen Leiden, die ein Mensch erleiden kann. Und das lässt mich immer wieder aufstauen. Denn es ist so, das hat auch ein Prediger einst gesagt, in einer der letzten Predigten, die ich mal gesehen habe. Da hat der Prediger gesagt, ein Satz, der ist mir hängen geblieben und der erinnert mich auch an dieses geistliche Gefängnis, wo Paulus immer um seine Brüder und Geschwister besorgt ist. Und zwar hat der Prediger gesagt, wir Christen brauchen andere Christen, um geistlich zu überleben. Das ist ganz kurz und so auf den Punkt gebracht. Also um geistig zu überleben, brauchen Christen andere Christen. Und ich bin immer wieder so überrascht. Überrascht, dass unsere geistliche Gesundheit uns immer wieder irgendwie hinforthuscht. Ich meine, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, die es uns auch wirklich nicht einfach macht, auf unsere geistliche Gesundheit fokussiert zu sein, finde ich, ist das noch viel auffälliger, wie auf welchen falschen Fährten wir manchmal unterwegs sind oder oft unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Bruder Paulus sich so viele Gedanken um seine körperliche Gesundheit und seine materielle Gesundheit gemacht hat, wie wir heutzutage. Er war um die geistliche Gesundheit besorgt. Und zwar nicht nur um seine eigene, sondern auch um die seiner Geschwister. Weil er wusste, dass es darauf ankommt. Es kommt auf unsere geistliche Gesundheit an. Das ist der Teil, der ewiglich lebt. Und die Welt, in der wir leben, sie kann sich bemühen, unsere körperliche Gesundheit zu erhalten. Sie kann sich bemühen, unseren materiellen Zustand zu verbessern oder ihn gut zu schaffen. Aber sie kann sich nicht um etwas bemühen, das ihr verschlossen ist. Und das ist die geistliche Welt. Die geistliche Welt ist dieser Welt verschlossen. Und auch wir sind auf dieser Welt aber nicht von dieser Welt. Das hat doch unser Jesus uns gesagt. Wir sind zwar hier, aber wir sind nicht von ihr. Und wir leben auch nicht für sie oder wir sollten nicht für sie leben. Alles, was diese Welt uns bietet, ist vergänglich. Das ist heute da und morgen weg. Aber das, was Jesus uns bietet und das, was Jesus uns geschenkt hat, das lebt ewiglich weiter und darin sollten wir uns investieren. Nach diesen Reichtümern sollten wir lechzen, weil dies ewigliche Reichtümer sind im Himmelreich. Und das macht mich manchmal so, so traurig. Wir brauchen einander, um diese geistliche Gesundheit zu erhalten. Wir brauchen einander und Gott segnet das, wenn wir zusammen sind. Gott segnet unsere Gemeinschaften. Er segnet sie nicht nur, er ist ja mittendrin. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mitten unter uns. Die Sicherheit ist mitten unter uns. Die Liebe ist mitten unter uns. Die Treue, die Barmherzigkeit, die Sanftmut. Jesus, unser Retter, er ist mitten unter uns. Jetzt kommt mir ganz, ganz spontan dieses Bild, wo er auf diesem Schiff ist mit den Jüngern und wo dieser Sturm tobt und er schläft. Jesus schläft und alle sind total aufgeregt und oh je, wir gehen unter. Und Jesus fragt sich auch, ich bin doch mit euch, ich bin doch bei euch. Jesus ist mit uns. Und es gibt nichts in dieser Welt, rein gar nichts, was geschehen kann, ohne dass Gott es unter Kontrolle hat. Ohne dass Gott es auf irgendeine Art und Weise zum Besten für uns, seine Kinder, nutzen kann. Und das müssen wir einander immer wieder sagen. Das müssen unsere Herzen hören. Und das tun wir nur in Gemeinschaft und in Begegnung untereinander. Wir brauchen einander. Und da ist es ganz egal, welche Charakterzüge wir haben oder wie wir so gemacht sind. Es ist eine Message. Es ist eine Message und die bedarf einem Mund und jemanden, der es ausspricht. Und der es auch von Herzen natürlich so meint. Wir brauchen einander. Und ich hoffe so sehr, dass Gott durch diesen Podcast an unsere Herzen nochmal da neu appelliert. Wir dürfen das nicht vergessen, denn ich habe manchmal den Eindruck, dass die Welt ihr Bestes tut, also der Wolf, der sein Bestes gibt mittendrin in all dem ganzen Kram, um uns das vergessen zu lassen. um uns vergessen zu lassen, wie wichtig wir sind und füreinander. Und da hat Paulus, unser Bruder Paulus selbst, hat da gesagt, jetzt ist es nicht mehr wichtig. Jetzt ist es einfach nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. Und jetzt könnt ihr anhängen, was ihr möchtet noch an diesen weiteren Satz. Es ist einfach egal. Denn in Jesus Christus sind wir alle eins. Wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und ich wünsche mir einfach so sehr und nehmt es auch gerne als Challenge, so als Challenge für das nächste Mal, wenn ihr in die Gemeinde geht oder wenn ihr so jemanden trefft. Und wenn ihr dann auf Abstand steht und vielleicht auch Masken anhabt, also sozusagen die Anordnungen respektiert und ihnen folgt, dann wünsche ich mir so sehr, dass ihr mit eurem Herzen über all diese Distanzen, über diese Distanz hinter die Maske mit dem Herz schaut und euch immer wieder vor Augen haltet, dass da jemand steht, ein Glaubensbruder und eine Glaubensschwester, die einen Teil von Jesus in sich hat und mit der ihr eins seid.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.